Heute bei uns im Studio, respektive bei ihm im Homeoffice, der Arthur Weiloyan, CEO von Bitcoin Suisse.
Decode the Bus.
Das Unwohlsein führt dazu, dass Leute schon länger, nicht erst seit es Bitcoin gibt, nach Alternativen suchen. Die Umsätze sind massiv gestiegen und April zeichnet sich zu einem Rekordmonat an. Also es läuft wirklich gut. Facebook ist jetzt nicht gerade ein Privacy-Haus, oder? Da hat man jetzt auch gelernt. Aber das ist ja das Geheimnis von Schweiz. Warum ist die kleine Schweiz so erfolgreich? Ja, weil sie zum Glück hat sie sich ihre Offenheit können bewahren.
Decode the Bus.
Der heutige Gast ist ein Krypto-Pionier und Vordenker. Schon früher bei der Falcon Bank hat er eins von den ersten Cryptocurrency-Angeboten lanciert. Er war in leitenden Funktionen bei der Credit Suisse, unter anderem als Global Head of Investment Services and Products. Zudem hat er schon Speeches gehalten vor der UNO und hat einen Doktortitel in physikalischer Chemie. Arthur, sehr nice, dass du bei uns heute Gast bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, hallo Fabio, das freut mich natürlich auch. Und das ist für mich eine spannende Gelegenheit. Das ist mein erstes Gespräch, Interview in dieser Art während Corona. Bin dementsprechend auch aufgeregt und gespannt, was wir da zusammen entdecken.
Arthur, wir haben heute den 29. April 2020. Bitcoin kaufen oder verkaufen?
Also die spontane Antwort ist natürlich, für mich würde ich noch kaufen.
Du bist bei Bitcoin Suisse CEO. Jetzt ist sicher ein bisschen der Name ein bisschen verwirrend, weil ihr habt Bitcoin selber im Namen von der Firma. Würdest du uns erklären, was ihr ganz genau macht und was ihr anbietet als Firma?
Ja, sehr gerne. Wo die Firma ist gegründet worden, 2013, also am 8. August, also jetzt etwa 7 Jahre her, hat es nur Bitcoin gegeben. Und der Gründer ist von Dänemark kommend, unter anderem auch bei der Credit Suisse gewesen. Und ist dort als Softwarearchitekt unterwegs gewesen und hat eigentlich die Idee gehabt, dass das Thema Bitcoin, hat nur Bitcoin gegeben, als Projekt und Konzept der Credit Suisse vorschlägt. Und ja, nicht ganz überraschend ist der Name vom Projekt Bitcoin Suisse. Credit Suisse, Bitcoin, ja. Credit Suisse hat nicht so Interesse gezeigt, wie er sich vielleicht vorgestellt hat, aber er war extrem überzeugt gewesen, dass das etwas Gutes ist, etwas Wichtiges ist und er sich dem vollumfänglich widmen will. Und hat die Firma gegründet unter dem Konzeptnamen Bitcoin Suisse und so ist die Firma entstanden. Bitcoin deshalb, weil es nur Bitcoin gegeben hat. In der Zwischenzeit offerieren wir weit über 100 verschiedene Kryptowährungen. Was wir machen, ist im Wesentlichen, wir kaufen und verkaufen Kryptowährungen gegen Geld, gegen Schweizer Franken, gegen Dollar, gegen Yen, einfach die verschiedenen klassischen Fiat-Währungen, aber auch Krypto gegen Krypto. Das ist der klassische, was wir Brokerage nennen, Handel mit Kryptowährungen. Oder Krypto-Tokens ist vielleicht der allgemeine Begriff. Aber das Bitcoin Suisse hat in der Zwischenzeit ihr Serviceangebot massiv ausgebaut. Wir sagen dem ein bisschen die Kundenreise, der Client Journey, wo angenommen du kaufst und hast ein glückliches Handling im Timing oder es tut sich positiv entwickeln, dann willst du es vielleicht nicht auf deinem iPhone speichern, weil es einfach zu viel Wert angenommen hat. Also bieten wir eine hochsichere Verwahrlösung an. Custody. Angenommen, es könnte sein, dass du dann doch plötzlich ein bisschen Geld brauchst wegen etwas, Schweizer Franken, aber nicht willst verkaufen, weil du findest, es ist eine gute Anlage für dich, was sich gut entwickelt hat. Oder weil es vielleicht ein bisschen runtergegangen ist und jetzt gerade nicht willst verkaufen, vom Timing her. Dann bieten wir natürlich auch das Kreditgeschäft an. Also das läuft im Bankgeschäft unter dem Stichwort Lombard. Einfach gegen Hinterlegung von Krypto geben wir dir Schweizer Franken. Oder gegen Hinterlegung von Krypto geben wir dir sogar andere Krypto. Oder, was weniger vorkommt, gegen Hinterlegung von Franken geben wir dir auch Krypto. Das Lombardgeschäft. Jetzt haben wir noch Zusatzgeschäft. Wir haben Konzept entwickelt und ein ganz erfolgreiches Geschäft, das sich schon im 16. mit der Stadt Zug manifestiert hat, ist das sogenannte Zahlungs-Payment Gateway. Zahlungsmöglichkeit, so dass der Bürger damals statt Zug konnte ins Gemeindehaus gehen und kleine Gebühren, die mir auferlegt wurden, wegen irgendwelchen Dienstleistungen mit Krypto zu zahlen. Und das läuft unter dem Stichwort Payment Gateway. Und da haben wir ja kürzlich mit Worldline, dem europäisch grössten Zahlungsdienstleister, dürfen Partnerschaft ins Leben rufen. Und das ist eine extrem schöne Geschichte, weil das bedeutet, dass wir eine riesige Expansion allein in der Schweiz zu etwa 100'000 Händler werden haben und in Europa vielleicht 500'000. Und es ist aber unabhängig von dem, dass wir da, das war ja schon fast ein Ritterschlag für Bitcoin Suisse, so wie damals, als die Stadt Zug uns ausgewählt hat, eben den Zahlungsdienstleisterverkehr zu eröffnen mit ihnen, ist das mit Worldline natürlich auch unabhängig jetzt, wie sich das genau manifestiert, ein Zeichen, wie das Netzwerk sich zunehmend expandiert. Man wird immer wieder gefragt, ja, kommt das, bleibt das, wie geht das genau? Was wir natürlich als Bitcoin Suisse gesehen in der Geschichte ist, es gehen immer mehr Leute, die sich diesem Thema annähern, von verschiedenster Seite. Aber netto sehen wir einfach eine Expansion.
Wie viele Mitarbeiter sind ihr?
Ja, jetzt sind wir über 140, ich glaube etwa 146 ganz genau. Allein dieses Jahr haben wir wieder 23 Leute angestellt schon. Oder mehr. Und wir sind sicher durch Corona vorsichtig, aber umgekehrt haben wir auch eine riesige Gelegenheit. Ich habe noch nie so qualitativ hochstehende Applikationen dürfen haben. Das ist für uns eine Ehre. Es ist noch nicht so lange her, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, Leute zu finden. Nicht zuletzt im Technologiebereich, IT-Softwareentwicklung. Und dort haben wir eine Nachfrage, die spannend ist. Und selbstverständlich, wenn wir Gelegenheit haben, Top-Talente zu finden, in dieser Zeit sind wir natürlich antizyklisch, weil besser wird es nicht mehr. Weil jetzt sind wirklich Leute auch auf dem Markt von Firmen, die vielleicht Schwierigkeiten haben gehabt und nicht mehr weiterfahren können, wo wir natürlich dankbar sind, dass wir ihnen eine Gelegenheit bieten, erstens persönlich ihr Problem zu lösen, zweitens sind sie dankbar, dass sie nicht mehr etwas finden, was spannend ist, und drittens weiss ich, dass die Summe von beiden besser ist als die Summe der Einzelteile. Und so ist das für uns natürlich eine gewaltige Gelegenheit. Und wir sind auch dankbar, dass wir stark genug sind, dank diesen 7 Jahren, die wir geleistet haben, wo die ersten 3 Jahre nicht einfach waren, aber nachher das Draht gedreht hat ins Positive, sind wir heute in der Substanz dermassen stark, dass das eben COVID für uns schon fast eine Chance war. Neben dem Tragischen natürlich, wo ich immer freut hier.
Okay, du hast jetzt viele Sachen gesagt, die kompliziert tönen. Versuchen wir es mal ein bisschen eins nach dem anderen aufzubrechen. Also schon mal vorweg, du hast eigentlich schon gesagt, dass er in dieser Krise verhältnismäßig erfolgreich gewesen sind, wenn man es vergleicht mit anderen. Und ihr könnt Talent übernehmen oder gewinnen. Könntest du uns aber als allererstes mal in ein paar wenigen Sätzen sagen, was Kryptowährungen genau sind?
Mhm. Gerne. Also noch schnell zum verhältnismässig erfolgreich. Also wir sind sehr erfolgreich. Das Q1 ist deutlich besser als das Q4 von letztes Jahr. Also die Umsätze sind massiv gestiegen. Und das April zeichnet sich zum Rekordmonat ab. Also es läuft wirklich gut. Und das ist ein bisschen in line mit unserer Erwartungshaltung. Weil das Jahr ist ja ein Jahr, da kommen wir sicher noch drauf, wo sich gewisse Blockchains substanziell verändern. Oder in das nächste Kapitel gehen, sozusagen. Und das haben wir immer gesagt, das wird vermutlich eher sehr positiv sich auswirken. Aber zurück zur Kryptowährung. Was ist eine Kryptowährung? Ja, stell dir einfach, es ist keine leichte Frage. He? Also, wenn man am Anfang ein bisschen das Gefühl hat, oh, ich komme überhaupt nicht daraus, dann ist das eher die ehrliche und normale Reaktion. Also wenn einer sagt, ein bisschen gehört hat, ich check es, das ist eher unwahrscheinlich, dass er es checkt. Also einfach vorweg, um sich ein bisschen entspannen. Was ist das überhaupt? Also wenn man da nicht von Anfang an sagt, es voll checkt, ist der Normalfall. Also es ist völlig okay. Ich habe so ein paar Anläufe gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, aha, ich glaube, ich sehe es jetzt langsam. Aber ich probiere es jetzt gleich, weil das ist abendfüllend, die Frage, im Prinzip. Aber stell dir vor, fangen wir beim Bestehenden an, das wir kennen. Wenn ich dir zahlen mit Geld, mit einem Zahlungsmittel, dann ist etwas drin, das wir normalerweise gar nicht mehr hinterfragen. Die ganze Geschichte geht über eine zentrale Partei. Also du vertraust mir nicht nur direkt, weil ich dir irgendein Zehnernötchen in die Hand drücke, sondern du hast im Hintergrund hast du noch eine Zentralbank, eine zentrale Stelle. Ein Vermittler, wenn du so willst, der das Zeug druckt, der damit dir uns beiden im Austausch vom Wert das Vertrauen geben, dass das gut ist. Dann ist das Internet gekommen. Und das Internet hat halt erlaubt, das reden wir jetzt, also erfunden ist es weit zurück, ich glaube 70er Jahre sogar, aber so richtig gekommen ist es ja Anfangs 90er. Da hat es übrigens so viele Lacher gegeben, die gesagt haben, das wird gar nichts, oder? Bis es jetzt einfach überall ist und mit Corona sogar einen neuen Schub genommen hat. Oder? Dann ist das Internet gekommen und dann ist das, der Austausch untereinander möglich geworden. Anfang mit E-Mail. Oder? Ich habe dir ein E-Mail geschickt, du hast mir es durchgeschickt, plötzlich hat die Post nicht zentral mehr gebraucht. Als zentrale Stelle ist es über das Internet gegangen. Man hat lange gesagt, das ist alles. Das wird nicht mehr als E-Mail sein. Aber was entstanden ist mit dem E-Mail, ist, dass ich dir einen Text schicken konnte, irgendetwas schreiben und du mir zurückschreiben. Und dann ist es weitergegangen, Bilder, Filme. Und heute reden wir vom Drucken über das Internet, oder? Dass ich dir ein File schicke und du druckst dir dein Gadget, dein Kopfhörer, what have you. Aber die letzte Bastion war, wie kann ich über ein Netz von dir zu mir, von mir zu dir, etwas austauschen, das aussieht wie eine Geldnote, sozusagen, die Wert darstellt, so dass du als Empfänger, ohne dass dazwischen eine zentrale Stelle ist, eine Nationalbank oder eine Bank, nennen wir es einfach eine zentrale Stelle, die sagt, thumbs up, das ist gut, kannst es nehmen, kannst es weiterverwenden. Wie können wir dezentral Wert austauschen? Auf einem Internet. Und das war lange eine Frage. Sogar der Milton Friedman hat das 1999 gesagt. Das Letzte, was noch fehlt jetzt, ist auf dem Netz etwas, was sich wie E-Cash nennt. Und darum ist eine Kryptowährung letztendlich, und Krypto kommt rein, weil das Ganze, wenn es keine zentrale Kontrollstelle gibt, musst du es aber gleich sicherst möglich bauen. Und da hat man zu Hilfe genommen bei der Kryptografie. Also ist es eine Währung, ein Zahlungsmittel, das auf dem Netz läuft, das eingepackt ist mit Sicherheitspaket von der Kryptografie. Und darum nennt es sich Kryptowährung. Und der grosse Unterschied zum Standard, den wir kennen im Wertaustausch, ist, dass es keine zentrale Partei hat, sondern ein komplett dezentrales Netz ist, wo du und ich zu jedem Zeitpunkt sagen können, schick dir etwas, das Wert hat und wo authentisch, wenn du es bekommst, du kannst sagen, es ist authentisch von dort und du, wenn sie in deinen Händen hast, respektive in deinem Wallet bekommen hast, kannst du die Kryptowährung weiterbrauchen, ohne dass du Angst haben musst. Irgendeiner kommt und sagt, Moment, halt sicher, es gehört gar nicht dir, oder irgendeiner löscht es dir raus, oder einfach, dass du die Sicherheit hast. Also eigentlich genau das Gleiche wie das, was du kennst, nur dass keine zentrale Vermittlerstelle, die Sicherheit bietet, da ist. Darum Krypto wegen der Kryptografie und Währung, ja, weil es so etwas ist wie ein Zahlungsmittel. Grosser Unterschied zum Schweizer Franken, es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Aber man kann es als Zahlungsmittel nehmen, weil wenn du akzeptierst, dass du in Bitcoin gezahlt wirst, dann ist das okay, wir sind privatrechtlich unterwegs. Aber wenn ich eine Schuld bei dir habe und ich sage, ich würde es gerne in Bitcoin zahlen und du sagst, nein, ich will es nicht, dann kann ich dich nicht zwingen, als Arthur, dass du es nehmen musst. Aber wenn ich sie Franken zahlen will, dann musst du es nehmen. Oder das ist der grosse Unterschied zwischen dem gesetzlichen Zahlungsmittel und einem Zahlungsmittel. Sonst kann dir ja auch Zigaretten geben, wenn du Raucher wärst. Oder wie man es hat gesehen im Krieg. Oder Zahlungsmittel ist ja irgendetwas, das als Substitut auch dienen kann. Aber gesetzlich ist es dann, wenn du musst akzeptieren, dass ich meine Schuld bei dir mit dem Zahlungsmittel begleiche. Dann wird es gesetzlich. Das ist der grosse Unterschied. Also, es ist kryptobasiert, das ist Sicherheit, es ist eine Währung wie ein Zahlungsmittel. Drittens, es ist aber nicht gesetzlich, weil du musst es nicht nehmen, wenn du nicht willst.
Ja, das klingt doch eigentlich gar nicht so kompliziert. Du hast es einfach auch extrem gut erklärt. Wenn wir jetzt so in den letzten Monaten die Kryptowelt ein bisschen anschaut, aber auch normale Finanzblätter studiert, ist oft die Rede davon, dass jetzt Zeit der Kryptowährungen anbricht. Wir hatten im 2017 ein All-Time-High von Bitcoin. Und nachher ist es komplett wieder zusammengekehrt und ist dann von vielen für tot erklärt worden. Warum, Arthur, ist jetzt anscheinend Zeit der Kryptowährungen angebrochen?
Ja, es gibt immer sicher so Schlüsselmomente, ähnlich wie wenn du kletterst, an Schlüsselstellen kommst.
Und bist du Kletterer?
Ja, genau, darum bringe ich es vielleicht gerade spontan. Also, ich tue es auch so. Aber nein, schon sogar schon ein paar gute Sachen gemacht. Okay. Es ist sicher so Schlüsselmoment, Schlüsselstelle. Oder so die berühmten Momente, wo Sachen zusammenkommen. Ähnlich wie dann mit Lehmen, ist jetzt mit dieser Corona-Krise einmal mehr klar geworden, dass das herkömmliche Rettungspaket fast nur noch eine Idee hat, nämlich noch mehr Geld drucken. Und das hat ein bisschen bei Lehmen angefangen, ist schon vorher der Fall gewesen. Ich würde sagen, vorher war es der Fall gewesen, nachdem man in 2001 oder so den Internet-Bubble-Crash hatte, hat man dann ein bisschen mit Zinssenkungen reagiert. Oder? Da sind die Zinsen noch in unglaublichen Höhen von, ich weiß auch nicht genau, 5-6% im Dollar. Und dann hat man einfach gesenkt. Der berühmte Alan Greenspan hat auch genau eine Massnahme immer im Kopf gehabt, Zinsen senken. Und das hat gewirkt, fast wie eine Droge. Und die Märkte haben sich darauf verlassen. Und dann ist das Real Estate gekommen und dann hat sich das extrem entwickelt. Und dann ist der Bubble Burst gekommen aus dem Real Estate, Subprime, Stichwort. Und die Zinsen waren aber dann schon ein bisschen tief gewesen. Und dann hat man zum nächsten Heilmittel gegriffen. Ja gut, wir drucken Geld. In der Hoffnung, so die Wirtschaft anzukurbeln. Aber wenn die Nachfrageseite natürlich erschüttert ist, also sprich die Leute sind verunsichert, dann kannst du noch so viel Geld drucken. Oder? Es geht dann gleich nicht in Umlauf, wenn die Leute drauf hocken bleiben. Und so ist es dann auch ein bisschen. Und so ein bisschen bedingt hat es gewirkt, bedingt hat es beruhigt vor allem. Fakt ist aber, dass das irgendwo mit meinem bescheidenen Makrowissen habe ich wieder Eindruck, es ist das Einzige, was noch einfällt. Einfach noch mehr drucken und noch mehr drucken. Jetzt ganz genau vorauszusagen, wenn so etwas platzt, ist noch schwierig. Aber ich würde sagen, man hat latent immer mehr den Eindruck, so ein Berg, so ein Gigantismus, oder? Wir reden ja nicht mehr von Milliarden, ist irgendeinisch hat das einen Effekt und dann wird es richtig, richtig schlimm. Covid ist ja nicht irgendeine Geldgeschichte, sondern einfach ein verdammt kleiner Virus und mit unkontrollierbaren Auswirkungen und niemand hat ihn so richtig erfasst, vielleicht fast bis heute nicht, in seinen Auswirkungen. Aber man hat im Gegenzug wieder Geld gedruckt, oder? Die Hände sind nur so gesprudelt. Und das macht Leute, nicht nur Leute, die Libertäre sind oder die sagen, der Staat sollte möglichst minimal unterwegs sein und die freiheitlichen Kräfte möglichst maximal, sondern zunehmend mehr Leute haben tiefe Sorge, was passiert mit meinem Geld. Weil stell dir eine bestimmte Menge an Gütern vor, die wir machen, kreieren und dagegen fast explodierende Geldmenge. Und das ist ja nicht das Papiergeld. Oder? Man redet immer vom Druck, aber letztendlich ist das irgendwo in der Nationalbank einer, der in Excel-Ziele hinschreibt, da war es, und die Banken, die mehr Kredit geben können. Und das führt einfach zu diesem Unwohlsein. Sage ich jetzt einfach auch, es ist ja ein Gespräch, wo du hast gesagt, da müssen wir jetzt nicht sehr technisch sein. Und das Unwohlsein, aber am Schluss sind es eben die ehrlichen Sachen, die eben mehr Gefühlssachen sind. Das Unwohlsein führt dazu, dass Leute schon länger, nicht erst seit es Bitcoin gibt, nach Alternativen suchen, Sachanlagen suchen. Und jetzt hat sich neu das Bitcoin vor über 10 Jahren etabliert. Und jetzt das Faszinierende an der Technologie ist, dass bei Design, der Bauplan von diesem Bitcoin ist, dass es endliche Menge hat. Und damit hat es das erste digitale Manifest von einer kontrolliert gesteuerten Geldmengenpolitik, wenn du so willst, mit dem kleinen Unterschied, dass der Politik nicht durch Leute gemacht wird, die im Endeffekt korrupt können sein. Wir leben immer aus der heiligen Schweiz aus, also heilig habe ich jetzt nicht gesagt, aber aus der heilen Schweiz aus, oder, wo die Sachen noch intakt sind weitgehend. Aber du musst nicht wahnsinnig weit aus der Schweiz aus reisen und dann wird es richtig hässlich. Und dort sind Leute, die es nicht immer nur gut meinen. Und dann entsprechend hat man jetzt eine Software, wo dezentral eine Geldmengenpolitik betreibt, wo in sich programmiert ist, dass eine Endlichkeit hat. Jetzt kannst du das gut finden oder schlecht finden, aber immerhin ist der Bauplan nachvollziehbar und er ist, wie er ist. Und das gibt natürlich eine gewisse Verlässlichkeit. nachdem jetzt das Teil über 10 Jahre funktioniert und viele Wellen und Attacken schon gemeistert hat, ist ein Stichwort, das man etwas gehört, dass es antifragil ist. Es wird immer besser, je härter dass es getestet wird. Und nach 10 Jahren haben wir doch schon eine gewisse Testzeit. Jetzt zusammen mit dieser Krise jetzt und erneutem Gelddruck, um konkret auf die Frage zu kommen, ist eben unter Umständen plus Erneuerungen, die in der Kryptoszene per se passieren. Es ist wie ein Zusammenkommen von verschiedenen katalytischen Elementen, was durchaus zu neuen grossen Wellenbewegungen raufkommen. Nicht ausschliessen.
Also ganz, ganz vereinfacht gesagt, Zentralbanken drucken Geld, werden mittelfristig durch das eine Inflation auslösen und da dagegen steht eigentlich Bitcoin und allgemein Kryptowährungen, wo dem entgegenwirken und wo eben das gar nicht möglich ist, dass quasi Bitcoin gedruckt werden. Und so, darum sagt man eben, es ist wirklich die Zeit angebrochen.
Genau so. Und übrigens, Zentralbanken drucken Geld, einfach um es ganz präzise zu sagen. Sie wollen Inflation. Das ist ja der Wahnsinn, der abgeht. Sie drucken immer mehr Geld, weil sie meinen, mit dem Inflationslevel, das wir haben, ist nicht genügend. Aber man bringt dann immer die hin, die man sucht. Aber es ist überproportional viel Aktivität da. Und das löst Unwohlsein aus in den verschiedensten Kreisen. Darum der Blick zu Krypto als mögliche Alternative ist nicht komplett überraschend.
Jetzt kann man Krypto beziehen über verschiedene Exchanges, zum Beispiel Kraken oder Binance. Es gibt noch viele andere. Man kann sie aber auch über euch beziehen. Warum sollen User das nicht direkt über einen Exchange machen, sondern zu euch?
Die Frage haben wir übrigens auch gestellt, als ich Chef für Produkt war bei den Falken, weil ich ja dann für Falken das Offering bauen durfte. Und es ist schon geglückt. Am 12. Juli 2017 ist der Falken raus, zusammen mit Bitcoin Swiss. Und als erste, glaube ich, Bank in der Welt, die direkt Offering anbietet. Die Frage war dann auf dem Tisch, warum nicht zu Exchanges gehen, direkt. Warum zu Bitcoin? Ganz einfach, schau. Also, Schuster bleibt bei deinen Leisten, habe ich mir mal gesagt. Warum soll ich als Novize zum Thema zu Crypto-Exchanges und eine Single-Gegenpartei, also ein Einzel-Gegenpartei-Risiko nehmen? Wenn etwas gehackt ist worden, in aller Regel sind es ja Exchanges gewesen. Also gehe ich lieber zu einem Profi, der schon jahrelang Erfahrung hat. Das ist schon mal der erste Schritt. Das war meine treuhänderische Verpflichtung gegenüber unseren Kunden. Ich war nicht der IT-Nerd, der jahrelang mit Krypto und Krypto-Exchanges Erfahrung hatte. Also habe ich gewusst, dass ich mich gescheiter mit einem Partner verbinde, der jahrelang im schwierigsten Umfeld bewiesen hat, er kann es. Punkt 1. Ganz normal. So wie man auch eine Bergtour macht, wo man gescheiter einen Bergführer mitnimmt an einer schwierigen Tour, als selber ein bisschen auszuprobieren und dann kolossal Probleme bekommt. Ganz eine einfache Sicherheitsmassnahme. Zweitens, Bitcoin Swiss ist schon jahrelang im Markt gewesen, also für mich ein offensichtlicher Partner. Ich betone es deshalb, weil ich eben auch Kumpel war zu Bitcoin Swiss. Das ist mir noch wichtig. Ich tue dir jetzt nicht gut reden, weil ich Chef bin von Bitcoin Swiss, sondern auch, weil ich eben als Kumpel zu ihnen gegangen bin. Und jetzt kommt das Dritte. Es gibt auch finanzmarktrechtliche Auflagen. Aber da muss man gar nicht so grossartig sein. Wenn wir für Kunden einkaufen, will der Kunde Gewähr haben, dass der Preis, den er bekommt, der bestmögliche ist. Und wenn ich nur zu einer Krypto-Exchange gehe, dann ist für mich irgendwie logisch noch schwierig nachzuvollziehen, wie ich den bestmöglichen Preis bekomme. Weil ich habe ja nur den von dieser Exchange. Ich will doch einen Partner, der zu jedem Zeitpunkt über viele Exchanges scannt, wo ist jetzt der beste Preis und den mir zum Abschluss gibt. Für das bin ich bereit, eine Kommission zu zahlen, weil es heisst etwa die, dass die Bitcoin Swiss verlangt viel zu hohe Kommission. Dann sage ich, mir nur so viel. Dann sage ich mir, ja, aber von was? Von welcher Basis? Ist doch die Schlüsselfrage. Viele reden immer nur über Kommission. Aber ich sage, ja, Kommission auf was? Und jetzt, wenn du auf eine Exchange gehst, ist also Tür und Tor geöffnet, dass das Underlying, der Grundpreis, natürlich irgendetwas ist. Hingegen wir als Bitcoin Swiss, jetzt nehmen wir wieder Perspektive Bitcoin Swiss, wir mit unserem Smart Order Router, wir haben ein System, das machen wir selbstverständlich nicht mehr allein, das ist viel zu schnell und viel zu kompliziert. Wir haben einen algorithmischen Trader, der alle wichtigen Börsen, Kryptobörsen abscannt Und wenn ein Trade reinkommt, zu jedem Zeitpunkt die Übersicht hat, wo ist im Verhältnis zum Volumen gerade das Richtige, sodass, wenn du von uns einen Trade Abrechnung bekommst, siehst du nicht ein Bitcoin, der gekauft, sondern 0, sowieso Bitcoin an dieser Börse zu diesem Zeitpunkt, 0, sowieso zu diesem Zeitpunkt. Und dann kannst du haarklein nachvollziehen, dass man zu jedem Zeitpunkt im Zusammenhang vom Volumen die relevanten, aber besten Preise für dich finden. Und das nennt man Best Execution. Best Execution. Und das kannst du nur haben, wenn du Multi-Exchange bist. Sonst kannst du das gar nicht garantieren. Und so ist das übrigens der Grund gewesen, warum FINMA das so akzeptiert hat, das Vorgehen. Weil so hast du rein organisatorisch können darlegen, wie du die Anforderung nach bestem Preis Ausführung kannst erfüllen.
Haben ihr eine Banklizenz?
Wir sind dran, wir haben sie eingereicht und erwarten die. Das Jahr. Ist aber schwierig vorauszusagen, weil der grosse Unterschied zu den zwei, die sie bekommen haben, und also hoher Respekt vor beiden, das ist eine gigantische Meisterleistung, die jetzt bekommen, ist der grosse Unterschied, der kleine, feine Unterschied ist aber, wir sind ein Geschäft mit Tausenden von Kunden. Wir gewinnen jeden Tag 30 bis 50 neue Kunden im Moment. Also wir sind operativ sehr intensiv unterwegs. Und selbstverständlich sind, sagen wir, Befindungen und Begutachtungen auf einem grossen, grossen Geschäft mit 54 Millionen Eigenkapital, 150 Leute jetzt gleich, ist eine ganz andere Entität. Aber wir sind im guten Austausch, wir haben das eingereicht. Wir haben eine Bank- und Wertschriftenhändlerlizenz beantragt. Heute musst du nach neuer Gesetzgebung nur noch eine Banklizenz beantragen und du bekommst die Wertschriftenlizenz automatisch.
Wer sind denn eure Kunden? Du hast gesagt, ihr gewinnt pro Tag 50 dazu. Ist das der sogenannte Average Joe oder ist das nur etwas für Leute, die sich speziell gut auskennen? Was für Leute kommen zu Bitcoin Swiss?
Es sind sicher mal grundsätzlich intellektuell offene Leute, weil sie neugierig genug sind geblieben, egal in welchem Altersbereich, dass sie fasziniert sich fasziniert. Es muss nicht jeder zu diesem Thema kommen. Also wir sind nicht beseelt, dass jeder soll. Aber es sind sicher Leute, die technisch neugierig sind. Ist also nicht der Average Joe, sondern es sind Leute, die sehr interessiert sind. Von dem haben sie gehört. Vielleicht aus dem Bekanntenkreis oder auch selber. Es sind seriöse, sehr seriöse Family Offices, die das anschauen im Sinn von ihrem treuhänderischen Auftrag, immer im Markt Ausschau halten, was es gibt. Nach 10 Jahren ist mittlerweile fast in allen Family Office angekommen, es gibt so etwas wie Krypto. Dann gibt es ein bisschen eine Glaubenshaltung, also es gibt immer noch Leute, die sagen, des Teufels schaue ich sicher nicht an, aber die kommen ja logischerweise nicht zu uns. Und dann gibt es eben die anderen, die einen Partner suchen und sagen, auch Banken, auch institutionelle Family Office, aber schon weitgehend private. Und die Beträge sind sehr unterschiedlich. Es gibt auch sehr reiche Leute, die mit kleinen Beträgen anfangen. Aber genau mit dem philosophischen Einstiegspunkt, den ich dir gesagt habe, den ich eben im 2015 für mich gemacht habe, dass man mal ein bisschen etwas investiert, weil du einfach näher dran bist, wenn du investiert bist. Also es ist nicht zwingend so, dass jemand, der sehr vermögend ist, automatisch sehr viel investiert initial. Im Gegenteil, ich würde sagen, vermögende Leute sind ja vielleicht vermögend geworden, außer sie haben vielleicht geerbt etc., weil sie eben vorsichtig sich an ein Thema angenähert haben. Aber, und jetzt kommt das Geheimnis, sind eben vielleicht unternehmerische Leute, die sagen, jetzt probiere ich mal etwas, mache Erfahrungen, sehe, wie es funktioniert, habe Vertrauen, kann Vertrauen aufbauen in meine Partner, wie schnell sie sind, wenn ich eine Frage habe, wie sie mir die Antworten geben. Und so bauen sie Portfolio auf. Wo wir eher ein bisschen vorsichtig sind, sind vielleicht mit nicht so Vermögenden. Der Average Joe, den du erwähnt hast, nichts gegen Joe, aber der Average Joe, der vielleicht ein bisschen weggedreht wird von lauter Faszination, schnell reich zu werden, dort haben wir auch wieder eine Verantwortung, zu mahnen und allenfalls zu dämpfen. Wir tun ja nicht in dem Sinn beraten, aber wir müssen die Risiken also aufklären und sagen, hey, das kann ja Richtung Süden gehen. Und wie sieht es aus? Oder? Also da haben wir schon sehr hohe Verantwortung. Gerade jetzt wieder kommt eine Phase, wo die Chancen sehr hoch sind, dass es wegen dem berühmten Bitcoin-Halving einen ziemlichen Run kann geben, nach oben wieder, dass Leute reinkommen, die vielleicht viel zu viel investieren im Verhältnis zu dem, was sie sollten im Kontext von ihrem Gesamtvermögen, von ihrer Lebenssituation. Und da haben wir eine hohe Verantwortung.
Genau, du hast es jetzt gerade selber schon erwähnt. Es hat ja auch einen Grund, warum wir jetzt genau diesen Zeitpunkt ausgesucht haben für das Gespräch mit dir. Das Bitcoin-Halving ist ganz, ganz kurz bevor oder steht ganz kurz bevor. Kannst du uns in einfachen Worten erklären, was Bitcoin-Halving genau ist? Und warum ist das so wichtig, eben genau im Zusammenhang für die positiven Gefühle, die gegenüber dem Markt, Crypto-Markt im Moment herum sind?
Also man muss verstehen, dass im Zusammenhang, eben ich schicke dir Bitcoins und die müssen, und die Transaktion, wie man es nennt, kannst du dir ein bisschen wie einen Scheck vorstellen, kommt in einen Kübel und der Kübel ist allen zugänglich, wo für die Validierung von denen, für die Echtheitsprüfung, würde man im Banking sagen, von diesem Scheck zuständig sein. Und dafür bekommen die eine Entlöhnung, die Arbeit machen. Das sind die Miners. Und die Miners ist ein bisschen der Begriff aus dem Mining eben, Goldschürfen, aus dem Schürfbereich. Und soll ein bisschen das antönen. Und da, die das überprüfen, indem sie die Schecks nehmen, die Transaktionen. Und dann wird das in ein File hineingeschrieben. Das File hat einen Namen, einen Block. Und der Block wird so wie ein grosses Buchhaltungssystem, kannst du dir vorstellen, mit einem Rhythmus, alle 10 Minuten jetzt beim Bitcoin, gibt es so einen Block, wo all die Schecks drin aufgelistet sind. Und der Scheck, der sie so ein File hineingeschafft hat, in so einen Block, der ist safe, der ist echt. Und für die Arbeit, wo man Energie braucht, da könnten wir auch noch drauf kommen, unter Umständen. Es gibt verschiedene Konzepte. Bei Bitcoin ist es jetzt mit einfach ein Rätsel suchen, das Energie braucht. Das ist wie ein Commitment, oder? Ich investiere Energie als Miner. Und der das Rennen gewinnt, weil es sind verschiedene Miners unterwegs und jeder will so einen Block lancieren, der gilt. Der gewinnt, der bekommt eine Entlöhnung. Frisch geschöpfte Bitcoins. Und das hat auch wieder, wir haben vorhin von dem Softwarepaket, vom Algorithmus, oder vom Regelwerk geredet, das fix ist. Und das Regelwerk sieht eben vor, dass alle 4 Jahre ist die Menge von der Entlöhnung, von diesen frisch geschöpften Bitcoins, die alle 10 Minuten wieder Herzschlag daherkommen, dass das halbiert wird. Halving. So, dass du eben wie eine über die Zeit eine abnehmende Kurve hast. Also zuerst steigt sie ein bisschen steil und dann wird sie gegen flacher, bis durch zwei, irgendwann nichts mehr geschöpft wird. Das ist ein Rhythmus von 4 Jahren. Alle 4 Jahre findet das Halving statt. Das heisst, pro Block gibt es plötzlich nur noch die Hälfte von diesen Bitcoins. Und jetzt sehen wir, das ist jetzt relativ genau vorauszusagen, am 12. Mai ist es dann soweit, dass so ein Halving-Moment kommt. Übrigens ist nicht die Zeitachse, um es noch technisch präzise zu sagen, was bestimmt ist, nicht alle 4 Jahre, so ein bisschen diffus. Es ist alle 210'000 Blocks. Immer nach 210'000 Blocks kannst du dir wirklich so eine Blockreihe vorstellen. Man nennt es übrigens Blockchain, das hast du auch schon gehört. Ja, die Blockchain, Block. Und pro Block gibt es eine Entlöhnung für den Miner, der da gewonnen hat. Und alle 210'000 Blocks gibt es eine Halbierung von dieser Entlöhnung, die pro Block geschöpft wird. Und, es hat und damit ist die neu geschöpfte Geldmenge, Bitcoin-Menge, wenn du so willst, nimmt ab. Und man konnte rückwirkend beobachten, dass das, wenn das passiert ist, hat das immer zu Wertsteigerungen geführt. Da gibt es lange Erklärungen. Die einen finden das alles Habakus und die anderen erschöpfen sich in kompliziertesten Erklärungen. Ich sage einfach, ja, man kann einfach mal Geschichte anschauen. Geschichte ist vielleicht nicht der beste Guide, aber ist mal ein Indiz. Fakt ist einfach, und die Debatte ist wieso? Ja, jeder weiss doch das, dass das Halving kommt. Ich weiss genau, wenn das nächste Halving wieder kommt, oder? Übrigens, das letzte Halving ist im Jahr 2140, wenn das letzte geschöpft wird, oder? Und das kannst du genau voraussagen. Und wenn man das doch schon alles weiss, müsste doch das alles schon im Preis drin sein. Das sind die Leute, die dieser sogenannten effizienten Markthypothese-Anhänger sind. Alles, was man weiss, muss doch schon im Preis sein. Aber der Mensch ist nicht ganz so einfach. Er ist ein bisschen komplizierter. Und interessanterweise, und ich kann das nachvollziehen, jetzt ist man wieder vor dem Ungewissen. Ist es wieder so, wie es schon immer war? Und dann gibt es die, die immer noch warten und schauen und warten und schauen, wird sie wieder schlacht dran. Also es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir ein paar Tage vor dem Hafing, so absurd in einem gewissen Sinn, dass es ist, wir wissen ja schon länger, dass das kommt, dass jetzt plötzlich die Leute sagen, oh ja, schau jetzt, es ist tatsächlich so, um nochmal kommen. Und darum ist unsere These, das Jahr wird eher ein stolzes Bitcoin-Jahr werden. Und genau wegen diesen Sachen. Die Leute sind einfach vorsichtig, zum guten Glück. Gerade beim Bitcoin soll es das ja sein. Und das könnte so eine Art latenten Verzögerungsfaktor geben. Oder? Du weisst, es kommt, aber machst noch nichts. Beobachtest aber schon, hast sozusagen deine geschützte Stellung gebracht. Wartest, siehst, geht auf, tatsächlich der Nächste. Und plötzlich sagst du, ich gehe. Und so geht das ein bisschen los. Oder?
Also es ist eigentlich eine Verknappung vom Gut, wo man aber weiss, dass die Verknappung kommt. Und immer dann, wenn es gut halt verknappt wird, dann geht der Preis eigentlich auf. Relativ simpel, aber doch irgendwie kompliziert.
Ja, ja, und ich habe beliebig komplizierte Erklärungen gegeben, aber netto gesehen ist es wieder beim Mensch, der sowas so ein bisschen eine Ahnung hat. Und nachher, ja, ich sehe auch das jetzt. Wir haben netto 80% Buyers übrigens. Also 100 Tickets geschrieben, sind heute 80% Käufer. Das ist auch vielleicht ein bisschen ein Indiz für die Lage der Nation.
Wenn wir gerade beim Mensch sind, viele Menschen haben noch grosse Skepsis gegenüber Krypto. Sie sagen, ist es ein Scam, ist alles nur ein Hype? Macht ihr als Bitcoin Swiss aktiv Marketing und PR, um das Bild zu verändern? Oder sagt ihr, nein, wir bieten einfach unsere Leistungen an und fertig?
Ja, also PR... Das ist ja ein bisschen zweischneidig. Es kann dir ja sofort wieder ausgelegt werden, dass du sozusagen ein Camouflage, Smokescreen machen willst, indem du irgendwo pseudo etwas machst. Ich habe ja die Erfahrungen dann noch gemacht, das waren schwere Entscheidungen gewesen, ob Credit Suisse, wo ich dann Chef Private Banking Schweiz war, geht jetzt weit zurück, 2002, 2003, dort umeinander und ins Mikrofinanz eingestiegen bin, oder? Haben wir auch schwere Debatten gehabt. Ist das okay, wenn eine Schweizer Grossbank sich mit Mikrofinanz beschäftigt? Ist das nicht pseudo, oder? Das ist nicht eine einfache Frage. Man hat sich dafür entschieden. Ich habe das so stark gepusht dann. Und das hat sich ausgezahlt. Aber im Guten. Und ist nicht ein, hat nicht ein zum Backfiring geführt. Ähnlich sind wir hier sehr vorsichtig unterwegs. Sachlich bleiben ist sicher das Geheimnis. Wenn wir PR machen, machen wir, glaube und Werbung ist stark für unsere Brand. Das ist wichtig. Und Solidität und dass wir ein sicherer Player sind. Also die Werthaltigkeit im Brand sehen wir dort sehr stark. Und die Bekanntheit über die Schweiz raus, glaube darf man sagen, ist uns gut gelückt. Wo wir aber auch sehr aktiv sind, ist im Beitrag, wenn es um Regulativ geht, sind neue Bestimmungen rausgekommen letztes Jahr im Juni unter der FATF. Das ist so eine zwischenstaatliche Organisation, die sich auf die Fahne geschrieben hat, gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vorzugehen, koordiniert zwischenstaatlich. Die gibt es schon länger. Und ist letztes Juni mit neuen Empfehlungen rausgekommen. Nicht zuletzt auch Empfehlungen im Zusammenhang mit Krypto. Und die FIMA hat das noch ergänzt, sogar mit einer dezidierten Aufsichtsmitteilung zum gleichen Zeitraum. Und das hat ein bisschen zum unter den Kennern zum Schlagwort der Krypto-Swift geführt. Oder? Es gibt so etwas wie der Swift, wo wir Geld austauschen können zwischen den Banken. Das ist alles hoch reguliert und überwacht. Auch von denen, die es vielleicht nicht überwachen sollten. Und da haben wir uns daran gewöhnt. Aber im dezentralen Finanzaustausch, da gibt es eben noch nicht so etwas wie das. Und das hat so der Regulator angedacht. Jetzt könntest du dich gegen das wehren. Ein bisschen pubertär vielleicht. Und das führt aber nicht weit. Und dann haben wir gesagt, anstelle sich da in die Opposition zu gehen, tun wir es proaktiv den Stier bei den Hörnern packen. Und haben sogar ein Whitepaper zu diesem Thema geschrieben, unter dem Stichwort Open WASP. WASP steht für Virtual Asset Service Provider. Das ist eine Firma wie wir. Wir sind WASP. Und die regulierten Entities, wenn die austauschen Kryptos, dann müssen die gewisse regulative Transferbestimmungen erfüllen. Das läuft unter dem Stichwort Reiseregel, Travel Rule. Und da machen wir auch mit. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir Ideen haben, sehr konstruktiver Art. Und wir verstehen das auch als Beitrag für das berühmte Ökosystem. Weil wir können doch sagen, do, let the others do it, das ist am Schluss nicht direkt Business, 1:1. Oder? Das ist nicht gerade eine Kommission, die du vereinnahmen kannst. Aber es hat indirekt natürlich auch auf den Brand einen enormen Impact auf Perception of Safety. Und ich glaube, das und vieles andere, ich könnte ganz viele Sachen aufzählen, die wir da gemacht haben. Wir waren ja die erste Krypto-Firma, die GWG umgestellt war, 2014. Und. Aber die eher feinen Sachen, die nicht so prägnant nach aussen kannst bewerben, die, glaube ich, führen eben dazu, dass im Prinzip verstanden wird, also ein reines Scam kann das nicht sein. Und sonst würde ich einfach auch schauen, was die FINMA macht. Die FINMA schreibt zum Beispiel nicht im 2018 Guidelines, wo sie sehr genau beschreibt, wie die Kryptowährungen einzuordnen sind mit Payment Gateway und so weiter. Das macht sie nicht, wenn sie a priori das Gefühl hat, es ist ein Scam. Der Bundesrat, unser Bundesrat, musst du dir vorstellen, hat 2014 einen unglaublichen Bericht verfasst, der noch heute in seinen wesentlichen Elementen gültig ist. Und das macht er nicht, wenn ein Arbeitsverdacht da ist oder ein Verdacht da ist, ist vielleicht alles ein Scam. Also, das ist dummes Zeug, die Leute, die das abtun, das ist alles ein Scam. Die tun mir, also da bin ich ja auch nicht mehr schockiert, aber weil sie zum Teil sehr gescheite Leute, allen voran der Nouriel Roubini, wo ich eigentlich mal Fan war, aber der hat sich da in eine Sackgasse reingeritten mit gewissen Sachen, die ich nicht ganz verstehe, von wem er bezahlt ist oder was ihn treibt oder was genau passiert ist in seinem Leben, dass so gescheite Leute so vereinfachend über Sachen reden. Ich mache einfach den Case, die Sachen von der technologischen Seite her anzuschauen. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto tieferen Respekt habe ich. Ich sage nicht, Bitcoin wird es sein. Aber das war sicher ein unglaublicher, unglaublicher Erstling im 08, respektive im 09, als er rausgekommen ist, am 3. Januar, live, erster Block, 3. Januar, um 6 Uhr am Abend. Und dann sage ich, es verdient einfach mal Respekt. Es war eine technologische, gewaltige Revolution. Die Erfindung ist eine Kombination von unglaublichen technologischen Pfeilern, die dazu geführt hat, dass man ein Konzept gesehen hat, konkret gelöst, als Software, als Infrastruktur, als Protokoll. Und jetzt kann man darüber streiten. Jetzt kann man darüber streiten und es noch besser machen. Aber es einfach so ein bisschen dümmlich verdammen, also da bin ich nicht Fan.
Du kommst ja aus der klassischen Bankenwelt. Also Falcon, CS etc. stehen auf deinem CV. Wie unterscheidet sich jetzt deine neue Firma Bitcoin Swiss von dieser Welt?
Ja, wir sind auch ein Finanzdienstleister, der sich mit kryptobasierten Werten, oder, wie ich eben geschrieben habe, Wertaustausch mit Kryptosicherheitsaspekt umgeben, beschäftigt. So gesehen hat es gewisse Analogien. Es schadet nichts, wenn man gewisse Erfahrungen hat aus dem Finanzbereich, weil es ist ja auch eine Art Finanzdienstleistung. Wir unterscheiden uns aber deshalb, weil wir sind primär ein Technologiehaus. Und ich glaube, viele Banken verstehen zunehmend, dass eigentlich Banking Technologie ist. Ende der Geschichte. Und wir sind schon, und das ist ein Privileg, einen gewissen Vorsprung, würde ich behaupten. Und wir sind ein Tech-Haus, happens to do Crypto Finance. Aber wir verstehen uns als Tech-Firma mit Faszination für neue Technologie, die im Finanzbereich dienen können. Und das ist jetzt unsere Kernkompetenz. Kryptobasierte Finanztechnologie. So unterscheiden wir uns vielleicht von einer klassischen Privatbank oder von einer klassischen Universalbank, die ganz andere Aspirationen hat und Krypto, wenn überhaupt, einen kleinen Platz hat. So ist es bei uns natürlich der Hauptplatz. So sind wir auch der Mitspieler im Geschehen von Kryptofinanz, wo, würde ich sagen, dazu strategisch sich selber auferlegt hat, diese Entwicklungen genau zu verfolgen und immer, wenn sich Möglichkeiten abzeigen, sofort umzusetzen. Also mit uns hast du einen Partner, der nicht, weil es cool ist, weil das ist ein strategischer so Auftrag ist, den wir uns gegeben haben und auch sehr erfolgreich unterwegs sind, genau das so werden umsetzen. Darum auch die Banklizenz, wir sind nicht eine Bank, sondern wir werden die Banklizenz haben, um auch die Möglichkeiten, die Lizenz verlangt, auch im Kryptobereich auszuführen. Wir verstehen uns aber nicht a priori als die nächste Bank, sondern als Tech-Haus, die sich mit Kryptofinanz beschäftigt.
Also es ist auch ein absoluter Riesentrend. Also Banking ist eigentlich Technologie. Man sagt ja auch Tech goes Banking, also zum Beispiel Google geht ins Banking rein, Facebook geht ins Banking rein, es kommt der Libra, der Facebook-Coin etc. Sind gerade die Schweizer Banken ready für die Entwicklung? Siehst du da vielleicht ein bisschen mehr dahinter oder müssen die sich warm anlegen? Oder werden die da überrollt von dieser Technologieentwicklung?
Ich kann dir eins sagen, die ehrliche Antwort ist, das weiss ich nicht, ob sie überrollt werden. Ich sehe sicher immer mehr Banken, ich habe ja einen Haufen Kollegen, nicht zuletzt zu meinen ehemaligen Banken, aber auch darüber hinaus sehr viele Kollegen im Banking. Also ich glaube, man wacht auf oder ist aufgewacht. Und ich würde jetzt mal sagen, es gibt noch selten eine Bank, die ich antreffe, wo ich zumindest ein Arbeitsgrüppli hat, wo das schon mal ein bisschen anschaue. Also so quasi der Minimalansatz, Level 1, ist von den meisten mal gemacht. Das offizielle Wording ist oft noch so, aber das ist nur politisch zu verstehen. Das längen sie nicht an und das ist extrem wegen Geldwäscherei getrieben. Oder sie wollen einfach, und da muss man auch wieder ein gewisses Grundverständnis haben. Denk mal die Strafzahlungen, die grosse Banken in der Schweiz hinter sich haben. Da reden wir ja von Multimilliarden Strafzahlungen wegen Vergehen, die ihnen von fremden Staaten aufoktroyiert wurden, nachher Bussen zu tun. Und das hinterlässt Narben und Erinnerung und Traumatisierung. Und da springst du jetzt also nicht einfach gerade mal so next best auf etwas, wo auch natürlich politisch ein bisschen in die Ecke gedrängt wird, zum Teil so Umgehung von GWG-Bestimmung und so. Da willst du dich einfach nicht sofort assoziieren. Muss auch nicht zwingend der Pionier sein. Fast Follower ist unter Umständen eben wirklich eine gute Alternative. Aber, und hier sind wir, im Föderalismus, im wahren Föderalismus. Die Schweiz, mit dem Bundesrat voran, Ueli Maurer im Speziellen, sind enorm offen, Rahmenbedingungen schaffen. Mehr braucht ja der Markt nicht. Rahmenbedingungen, die man ausprobieren kann. Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass die bösen Buben nicht zu viel Schabernack treiben und wenn ja, kommen sie in die Kiste. Und das andere ist aber, die Innovation zulassen. Und zwar nach bestmöglichem Wissen und Gewissen. Es muss nicht jeder drauf springen. Lassen wir die kleineren Leute Startups ausprobieren, die absolut fasziniert sind, beseelt sind von Ideen, so wie Bitcoin Suisse damals durchhaben, wenn es auch ein bisschen tough ist, und mittlerweile zu namhaften, wichtigen Mitspielern werden in diesem Szenario. Und das ist es. Mehr braucht es nicht. Und es braucht auch nicht jeder, der gerade sofort drauf springt. Und ich empfehle gerade grösseren Häuser nicht zwingend bei allen Sachen Pionier zu sein. Aber vielleicht ist so langsam der Zeitpunkt gekommen, wo man öffentlich jetzt nicht nur dagegen muss reden. Es wirkt jetzt fast schon ein bisschen nicht mehr so zeitgemäss, wenn man meint, man müsse sich besonders gescheit vorstellen, nach dem Motto, ich bin dagegen, weil ich es nicht verstehe. Oder man kann sich ja mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber es muss noch nicht jeder, ist völlig okay. Aber die Rahmenbedingungen in diesem Land sind sensationell gesetzt und zu dem müssen wir Sorge tragen.
Also vielleicht da so eine kleine Zwischenbemerkung. Ich weiss nicht, ob ein kleines Arbeitsgrüppli langt, wenn so die ganz grossen Tech-Häuser von der ganzen Welt kommen und ganz neue Banking-Geschichten auf den Markt rühren, ob dann ein kleines Arbeitsgrüppli langt, um dem entgegenzuheben. Ich bezweifle es, aber, aber gut.
Ich habe es vielleicht auch ein bisschen ironisch gesagt, also dass fast in jeder Bank irgendetwas zu beobachten ist. Nein, und dieser Frage bin ich ja ganz ehrlich ausgewichen, indem ich gesagt habe, ich bin der Antwort, indem ich sage, ich weiss es nicht ganz. Aber du kannst hier schon einen Kristallisationseffekt haben, der gewaltig ist und eine Schockstarre auslöst. Und die Schweiz wäre ja nicht das erste Mal mit dem konfrontiert. Die Tourindustrie ist auch ein viel zitiertes Beispiel, oder? Man hat Selbsttee, man hat die ganze Innovation in diesem Land gehabt. Ich glaube, es ist sogar in Basel irgendwo passiert. Und die Flüssigkristalltechnologie ist alles bekannt gewesen. Aber man hat geschnödet, man hat der mechanischen Uhr das Wort geredet. Und der ist, glaube ich, als erstes mal Japan gross geworden. Also so ganz genau weiss ich die Geschichte auch nicht mehr. Fakt ist einfach, man hat es gehabt und hat zugeschaut, hat ein bisschen gelächelt, ist einmal vielleicht auch gut gegangen. Und dann hat man sich das mühselig wieder müssen zurückerobern und auf den guten alten Tugenden weiter aufbauen, dass wir innovative Standorte. Ich kämpfe eigentlich nur für das. Aber klar, es kann eine Schockstarre geben. Das Einzige, was im Moment vielleicht noch dazu führt, du hast es gerade bei Libra gesagt, oder zumindest Stichwort gesagt, ich meine, Facebook de facto, was sich dem Thema stellt, das ist sicher, also der komplette Widerstand gegen die Idee auf globalpolitischer Ebene. Im Sommer, Washington kommt zurück aus den Ferien und macht öffentliche Hearings, eins nach dem anderen. Kein anderes Thema als Krypto. Finanz hätte das geschafft, die Leute alle zurückzuholen. Ich habe das netto extrem positiv gesehen, weil ich ja gesagt, wenn der Arthur die Hang aufgehabt hätte im Sommer in Washington, du, ich möchte gerne mal...
Also im Sommer, welchen Sommer?
Letztes Jahr ist es ja gross gekommen.
Sommer 19.
Ja, genau. Und das hat ja für Furor gesorgt. Und das sage ich immer nur, wenn Bitcoin Swiss, nicht der Arthur, wenn Bitcoin Swiss die Hand aufgehabt hätte, ich möchte gerne in Washington mal auftreten zum Thema Krypto, dann hat man nicht mal reagiert. Kommt Facebook, ein Aufschrei. Man hat das zum Agenda-Punkt Nummer 1 gebracht und für Krypto ist es netto positiv. Wie will man in der Zukunft zum nächsten Level von Wertaustausch geraten? Peer-to-peer, du zu mir, ich zu dir. Zweitens, was ist die Rolle von diesen Giganten? Facebook, Google, Amazon. Drittens, braucht es Banken noch für die Basisfinanzdienstleistungen? Weil wenn ist es dort, oder, der Angriff in der Basisfinanz, also im Zahlungsverkehr? Oder? Du hast ein WhatsApp, du hast x-beliebige Messenger-Apps heute zur Auswahl. Warum nicht einfach assoziiert mit einer Zahlungsfunktion? Also ich schicke dir auch ein E-Mail und frage nicht mehr, wo der Postschalter ist. Wegen dem gibt es aber den Postschalter noch. Also die neuen Gleichgewichte, oder, die sich da etablieren, die können schon zu Umwerfungen führen. Und ja, Banken sind, ich würde sagen, gut beraten. Aber so ein paar, die ich kenne, würde sagen, sie sind dran, tief, sich sehr warm anzulegen und vor allem tief nachzudenken. Aber es ist nicht an mir, die Strategie von diesen Banken zu definieren. Aber ich glaube, einer der Gedanken sollte sicher sein, was ist going forward genau unsere Kernkompetenz, die wir auf intrinsischen Wert aufbauen, wo die anderen eben nicht bieten können. Oder Facebook ist jetzt nicht gerade ein Privacy-Haus. Oder? Das hat man jetzt auch gelernt. Und darum sage ich, ja, vielleicht ein Fünf lieber hin und her schieben von dir zu mir über Facebook. Ja, das ist jetzt, ja, das sollen sie es sehen. Aber wenn es dir über die tiefen Finanzangelegenheiten geht, hast du vielleicht eben einen Vorteil, wenn du ein Image, aber auch eine integre Privatstruktur hast, wo du kannst sagen, es ist intakt und es ist nicht einfach ein Open House für neugierige Hörer, sei es politischer Couleur oder sonstige Interessenten. Und ja, das musst du herausfinden.
Ja, eben, man muss jetzt vielleicht noch ganz kurz den Hörer auch ein bisschen nochmal die Hintergrundinformationen geben. Also Facebook hat ja den Libra-Coin lancieren, ist dann in einer ersten Phase ein bisschen zurückgepfiffen worden von internationalen Regulatorien und verschiedenen Entwicklungen. Und jetzt wird ja eigentlich der Libra-Coin in der Schweiz getestet und wird dann nachher auf andere Länder und Währungen adaptiert. Also Libra wird dann an nationale Währungen gekoppelt und das wird, wenn ich das richtig recherchiert habe, ja jetzt in der Schweiz getestet und wird eigentlich an Franken gekoppelt als erstes Land bei euch in Zug. Also es ist quasi ein Nachbar von euch. Wird der Facebook-Coin seine zweite Chance nutzen und ist das eine Chance für den gesamten Crypto-Space?
Also dann, wo Libra 1, wenn man so will, unter die Räder ist gekommen, hatte ich ja die Gelegenheit gehabt, sogar öffentlich aufzutreten und auch ein Statement zu machen im Rahmen von einer Fernsehsendung. Und habe schon dann gesagt, also unterschätzen wir einfach Facebook nicht. Nur weil es jetzt einen gigantischen Widerstand hat gegeben, anzunehmen, die packen ein, packen das Köfferli und gehen wieder heim. Ah, da würde ich jetzt mal sagen, angesichts des gigantischen Erfolgs würde mich das jetzt noch überraschen. Und siehe da, sie haben einfach global angesetzt. Sicher eine Provokation gewesen, ein Auslöser für eine Globaldiskussion. Und wenn schon ein Land regulativ ein Challenge ist, stell dir auch vor, global mit diesen verschiedenen Regulativ und Ängste und überhaupt Machtverluste, die damit verbunden sind, da kannst du fast nur davon ausgehen, dass so ein bisschen blauäugig drauf los global marschieren. Das kann nur scheitern. Aber es war vielleicht Bestandteil eines Erstversuchs, um mal zu hören, was so kommt. Oder? Du bist ja nicht dümmer dabei. Wenn all die Kritik kommt, kannst du ja eins ums andere sammeln und nachher schauen, wie kann ich es besser machen. Also es war eigentlich ein riesen Testlabor gewesen. Einfach mal maximal anrühren, von jedem Land maximal Kritik. Es ist eigentlich clever überlegt. Also, ich rede jetzt in Hindsight, nicht, dass ich die Idee schon gehabt habe. Aber wenn ich es so beobachte, ist es mega clever gemacht, finde ich. Man tut einfach mal eine Globalprovokation lancieren von hunderten von Ländern, oder sagen wir von 100 Ländern, allen voran die wichtigen, grossen, kommen massivst mit Detailkritik, oder? Stundenlang wirst du gegrillt, aber ja, ist ja super. Besseres Testing kannst du ja nicht mehr haben. Die gescheitsten Leute, die dagegen sind, die öffentlich deklarieren, warum sie dagegen sind, da kannst du nur brav aufschreiben und sagen, aha, 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 vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und dann hast du wie im Produktdesign, hast du eine nächste Iteration. Und ich würde sagen, going more modest, ist vielleicht eine grosse Konklusion gewesen. Wenn es multilateral kompliziert ist, machen wir es mal in einem Land. Vielleicht in einem Land, das eher libertär ist, sprich Schweiz. Und jetzt, ja, versucht man das. Details?
Übrigens, geile Art, das so anzuschauen. Ich habe noch nie so angeschaut. Mega, mega cool. Ja, ist wirklich das Produkttesting quasi gratis.
Ja, big time gratis. Ja. Die besten Leute stehen vorne. Lass dich grillen, aber was sie bekommen, ist die beste Kritik und Analyse zurück. Und das alles gratis. Und das alles noch in der Sommerferien. Von all diesen Leuten haben sie besonders viel Zeit gehabt zum Vorbereiten. Sie waren nicht so gestresst gewesen. Nein, also das tue ich jetzt auch entwickeln, während wir hier reden. Aber kannst es eigentlich nicht viel besser machen. Und jetzt nochmal einen anderen grossen Bogen. Ich meine, so grosse Firmen sind nicht nur, aber warum sind sie denn so erfolgreich? Ein paar Sachen machen sie clever und richtig. Schon wären sie nie dafür gekommen. Es gibt sicher noch, man kann auch noch ein bisschen Verschwörungstheorie bringen, what have you. Aber Fakt ist, das sind clevere Leute. Und das war jetzt nicht so unclever gewesen, mal sammeln. Und jetzt zurückziehen, oder? Nachdem kannst du dir so einen sternenförmigen Angriff auf die Welt vorstellen, auf die regulative Geldwelt. Und jetzt hast du von überall gesammelt. Und jetzt wird das aufgearbeitet und jetzt gab man sozusagen Land für Land, sage ich, kannst du das abarbeiten und verfeinern. Und dann gibt es dann vielleicht einen staged approach, so könnte ich mir das nächstes vorstellen. Man schaut in der Schweiz, die Schweiz war immer gerne ein Labor gewesen, für Sachen auszuprobieren. Ich höre das auch von ganz anderen Produkten, weil der Schweizer ist grundsätzlich neugierig, offen, Vermögensland. Und das ist als Testlabor für die verschiedensten Sachen. Auch Luxusgüter, danach kommt man gerne testen, wie läuft das in der Schweiz und nachher tut man erst ausrollen. Und das ist ja hier vielleicht nicht ganz anders. Also so gesehen denke ich, das alles ist ein ganz natürlicher Fluss. Und ja, dank dem libertären Gedanken, der halt in der Schweiz schon noch stark da ist, Offenheit grundsätzlich. Weil das ist ja das Geheimnis von Schweiz. Warum ist die kleine Schweiz so erfolgreich? Ja, weil sie zum Glück hat sie sich ihre Offenheit können bewahren. Sonst wären wir immer noch irgendwo 1850 und würde unsere Söldner rausschicken, oder? Und das hat man mal geändert und gesagt, man muss es selber anpacken. Und wir sind genau in diesem Geist drin. Und das ist auch gut. Und Krypto ist nicht etwas anderes, es ist einfach eine weitere Variation dazu.
Ist so, nichtsdestotrotz ist Krypto sehr, sehr international verknüpft, logischerweise. Und sehr abhängig von internationalen Trends und Strömen. Habt ihr Befürchtungen von Regulierungen von global? Also zum Beispiel in den USA, in China etc., dass wirklich nochmal ein grosser Ban kommt oder irgendwelche Regulierungen, wo man nicht unbedingt damit gerechnet hat. Befürchtet ihr das oder sind die jetzt mittlerweile ein bisschen vom Tisch?
Befürchtung wäre ein schlechter Berater für uns, oder? Also man tut es aber sicher nicht beschönigen, dass es definitiv nach wie vor möglicherweise der Versuch von grossen Koalitionen, Konstellationen kann geben, die nur ein Ziel haben, das ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Aus was für immer beseelten Überlegungen. Meistens gut gaschiert unter dem für die Menschheit Sicherheit schaffen und für den Bürger da zu sein. Ja, da musst du immer besonders hellhörig sein, wenn das besonders stark betont wird. Weil es gibt wahnsinnig viele Leute, die nur das Beste für mich meinen, wo ich nicht immer den Eindruck hatte. Es war so. Aber also grundsätzlich ist das nicht vom Tisch. Wird nie vom Tisch sein. Je erfolgreicher etwas ist, oder? Es gibt ja das berühmte, zuerst haben sie es nicht zur Kenntnis genommen, dann haben sie es gelacht, dann haben sie es belacht, bekämpft und dann, am Schluss hat jeder gesagt, es war ja klar gewesen, dass es kommt. Wir sind sicher eher noch zwischen belachen und bekämpfen drin. Und ja, aber etwas hat man auch gelernt. Sachen, die sich durchaus als werthaltig oder interessant manifestieren. Einfach zu verbieten. Verbieten hat eher den Reiz, dass es noch mehr kommt. Ich glaube, Krypto hat gerade die Fähigkeit, auch zu verschwinden und doch zu überleben. Also, if you can't beat it, join it, ist vielleicht wirklich eine bessere Alternative. Wenn man wirklich die Menschheit auch als Faktor hat, dass der Austausch, wo im Kern Wohlstand, ist ja nicht wie viele Güter, die wir produzieren. Im Kern Wohlstand versteht man heute, zumindest bin ich dort daheim, dass wir den Austausch von dir zu mir möglichst erleichtern. Überall, wo das passiert ist oder ermöglicht wurde, dass die Leute leichter miteinander kommunizieren können, freier miteinander umgehen können, denk an die Bürokratie, weißt du, so Grössenordnungen, Duno tut das ja immer untersuchen, da komme ich stark von der Mikrofinanz wieder her. Überall dort in diesen Ländern, wo es gelückt ist, die bürokratischen Wahnsinnssituationen einfach ein bisschen zu reduzieren, dass die Menschen miteinander austauschen können. Weil 99,9% der Menschheit oder mehr will nur Gutes, will besser, will es gut haben, will das einander Vorteile verschaffen, im Guten. Der Wahnsinn, der ja abläuft, ist, dass man für die paar wenigen, was eben nicht so gut, und so denen gibt es, da muss man nicht naiv sein, und die können richtig fest wehtun, baut man ja Hürden auf. Aber da ist ja das Gesunde was. Und ich würde eben sagen, Krypto als Technologie sollte man so anschauen, gibt es nicht weitere Möglichkeiten, unseren Austausch im Handel, dass Transaktion im Grund der Dinge von dir zu mir und umgekehrt leichter und leichter wird. Wenn du eine Idee hast, soll die schnell zu mir kommen. Wenn ich Überschuss Geld habe, soll das schnell bei dir landen. Dass man das, die Barrieren, die das verhindert, dass man die möglichst geeignet, sage ich jetzt auch ein bisschen sehr allgemein, so reduziert, dass wir vertrauensvoll miteinander zum Besseren arbeiten und besser definieren, eben die auch Regel wir zwei. Und dann gibt es ein paar Regeln, do not harm, etc. Machen andere nicht an, tun nicht an, was dir wehtut, etc. Aber das war es dann mal. Und ich würde sagen, wenn man es unter dem Licht sieht, und ich sehe also die Schweiz schon netto dort, Rahmenbedingungen, würde ich nochmal zusammenfassen, dann kann man dem getrost in die Augen schauen und muss nicht befürchten. Aber ja, es gibt es, wir müssen wach bleiben. Ich denke, Travel Rule und CryptoSwift ist genau so eine Übung, die durchaus das Potenzial haben kann, dass es richtig kompliziert wird. Aber darum, unsere Antwort ist nicht angstvoll zurückzuziehen, sondern das proaktiv, lösungsorientiert Ideen geben, wie man das beides fusionieren kann. Dezentral, aber mit den Anforderungen von einem existierenden Regulator, der in gewissen Sachen seine Berechtigung logischerweise hat. Also
die Zentralbanken haben das mittlerweile auch ein bisschen verstanden, dass das eine Technologie ist, die wirklich spannend kann sein. Und die BITS, Bank für internationale Zahlungsausgleich, hat die Mitglieder aufgefordert, an kryptografische Zentralbankgelder zu forschen. Das heisst, jede Zentralbank hätte dann eine eigene Kryptowährung, zum Beispiel i-Krona, i-Franken, i-Euro etc. Ist das eine Chance oder eine Gefahr für den Bitcoin?
Chance, ganz klar. Schau, es ist wirklich, wenn man über Bitcoin redet, landest du ganz schnell bei der Frage, du steigst ins Auto, steckst den Schlüssel rein, wenn du ihn überhaupt noch reinstecken musst und fahrst. Bei Bitcoin sind wir manchmal noch ein bisschen auf dem Level, wie funktioniert der Motor? Wie geht das ganz genau? Oder wir sind zum Teil noch ganz, ganz, ganz tief im Maschinenraum. Zu Recht auch. Ist ja alles noch ein bisschen neu. Trotz 10 Jahren. Und ich würde sagen, Libra ist im Gleichen. Darum habe ich es von Anfang an, hast du mich auch öffentlich gehört, um zu sagen, ich sehe das netto positiv. Und auch wenn Libra keine dezentrale Blockchain ist, etc., ihre erste Auflage und so auch nie wird. Aber es nähert immer mehr Leute an das kryptobasierte Wertaustausch, dezentrale Wertaustausch-Thema dran. Und zwar so manchmal von so verschiedenen Seiten. Schau, wenn es heisst, plötzlich Nationalbanken die sich diesem Thema wenden, dann denk wieder psychologisch. Da gibt es wieder x Leute, die sagen, aha, wenn also eine Nationalbank sich diesem Thema widmet, dann muss es ja vielleicht ein bisschen etwas haben. Und wenn du ein bisschen Zeit hast, sagst du, ja, jetzt will ich es gleich mal anschauen. Und dann geht es genau 0,0 Sekunden und du landest wieder beim Bitcoin. Bei der Mutter aller Krypto-Ideen, oder? Du kommst wie an diesem Bitcoin als Grundkonzept fast nicht vorbei, weil Bitcoin als Grundkonzept. Ich sage nicht, das wird die beste Coin der Welt je sein. Aber bis dato hat es den Status vom Grundkonzept und hat viele, viele Features entwickelt, erfunden. Und anhand von dem, das ist wie ein Turngerät, wo verschiedene Disziplinen kannst turnen kannst. Und wenn du Bitcoin als Grundkonzept verstehst, dann verstehst du auch den Bitcoin Satoshi Vision, dann verstehst du auch den Ether, dann verstehst du den Tezos, dann verstehst du die weiteren Entwicklungen, alle auch, dann kommst du mit Smart Contract etc. etc. weiter. Aber es fällt halt immer an bei der Mutter. Und darum, wenn eine Nationalbank sich eine Central Bank Digital Currency, CBDC heisst das Teil, sich anwendet, ja, das kann psychologisch bedeuten, mehr Leute tun sich mit dem, was ist das? Ah, Nationalbank. Und ich bin genau auch der gewesen. Ich komme zurück auf den Eingang von unserem Gespräch, 15, wo ich gesehen habe, dass ein Bundesratsbericht existiert und ich musste ein bisschen erkennen, mit der Geldfrage per se habe ich mich so tief, selbst in 20 Jahren CS, nie auseinandergesetzt, weil alles gegeben ist.
Du hast es jetzt gerade selber ganz kurz erwähnt, und zwar Ether. Ether ist ja quasi euer Nachbar, auch in Zug. Wir könnten jetzt wahrscheinlich gerade noch mal einen eigenen Podcast machen über die Kryptowährung.
Vielleicht ja.
Wird Ether so relevant sein, wie Insiders sagen?
Ja, also Ether, nachdem Bitcoin als Grundkonzept kam, ist Ethereum als Protokoll und Blockchain hat komplett eine Neuergänzung, etwas Neues noch dazu da. Neben dem, dass du hast können mit dem Ether analog Bitcoin zahlen und das Payment Gateway, Payment Token fungieren, hat man dezentrale Computing lanciert. Also das heisst, du kannst eine kleine Software schreiben und die dann dezentral verteilen. Und damit ist eine komplett neue Art von dezentraler Applikation möglich geworden. Das war schon auch ein in sich revolutionärer Gedanke. So wie ich die Geschichte kenne, hat man ja versucht, das mit Bitcoin auch zu realisieren. Aber der BV-Satz, ganz normal der BV-Satz, der möglich ist im Bitcoin, bewusst sehr eng gehalten, war einfach beliebig kompliziert, gewesen, die Idee zu realisieren. Darum hat man sich auch etwas Neues gemacht und Ethereum ist gekommen. Ethereum wegen dem Smart Contract, der nichts anderes ist als ein Code, ein Softwareprogramm, muss nicht zwingend klein sein, kann auch sehr gross sein. Die Software, die da dezentral verteilt ist, die hat natürlich, weil eben jetzt Development Software, Development dahinter ist, oder Computing, kannst du natürlich weit über den Zahlungsgedanken rausgehen und eigentlich alles, was man sich ausdenken kann, was computable ist, kannst du dann dezentral auf Ethereum spiegeln, zum Beispiel auf dieser Blockchain. Und darum erlaubt es natürlich ganz generisch schon die Einsicht, das könnte gigantisch werden, wenn das alles so auf dieser Blockchain, wenn es denn die ist, es gibt jetzt schon andere, wo auch viel möglich ist, nimm Tezos als berühmtes Beispiel. Aber das Rennen, um die dezentrale Finanz da aufzubauen, das ist im vollen Gang und hat erst angefangen, also das ist ganz früh. Und dass man da kann sich vorstellen kann, wieder im Peer-to-Peer-Finanzbereich ganz neue Sachen können entstehen, ja, da muss man jetzt nicht ein Genie sein. Oder? Man nimmt die bestehende Welt und sagt, die kommt auf die Protokoll und ist aber dezentral betrieben. Ja, da gibt es im Fantasiebereich, da kann man sich sehr, sehr, sehr viel vorstellen. Und das hat erst angefangen.
Ja, Ether hat in dem Fall eine grosse Zukunft vor sich, wenn die Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, die es effektiv bietet.
Nicht nur Ether, aber also auch andere Protokolle, die genau das Smart Contract, das Computing erlauben. Und schön ist ja, dass wir auch Competition haben. Das ist ja herrlich in dieser Welt. Es gibt so viele gescheite Leute, die sagen, ich habe noch eine bessere Variante. Und ich hoffe am Schluss, wir als Konsumenten können profitieren.
Du hast vorhin gesagt, ihr seid eine Art Bank. Ihr habt auch Banklizenz angefordert. Ihr seid aber von den Mitarbeitern her nicht aufgestellt wie eine klassische Bank, sondern ihr seid eigentlich eine Tech-Company. Wie sieht das aus, wenn man bei euch reinläuft? Nur schon euer Gründer ist eine schillernde Persönlichkeit. Ich habe kürzlich da im Podcast den Gründer von Neon gehabt. Das ist eine digitale Bank aus der Schweiz. Hat auch noch keine Lizenz, aber sie sind dran. Sie sind eben wirklich haben den Start-up-Groove von den Mitarbeitern, vom Style, wie sie rumlaufen, kein Marmorboden, nicht alle im Anzug etc. Wie sieht das bei euch aus?
Also noch schnell zum Stichwort, wir haben eine Lizenz angefordert. Also wir sind natürlich bescheiden genug, dass ich betonen, und das ist mir wichtig, wir haben ein Gesuch eingereicht und es ist an der Firma zu beurteilen, ob wir tauglich sind. Aber wir haben natürlich bestmöglich uns so positioniert, dass wir meinten, wir verdienen die Chance. Wie es aussieht, ich würde sagen, diesbezüglich wenig fancy. Also wir sind nicht verkrampfte Hoodie-Träger, noch umgekehrte Krawatten-Fetischisten. Wir kommen anständig daher, würde ich sagen. Wir haben das Office in Grafenau, wir haben verschiedene Offices. Wir haben zwei hier in Zug, Grafenau. Ein grosses und mittlerweile auch ein mittelgrosses Office, wo die IT-Leute drin sind. Und im Grossen hat es auch ein eine Empfangssituation und Meetingräume. Wir haben am Anfang das übernommen als ganz Open Space. Und da haben wir tatsächlich hitzig debattiert, wie wir uns ja symbolisch positionieren wollen, wenn wir Besuch haben. Wir haben sehr viele Gäste, die kommen, Kunden oder Interessierte. Und dann haben wir gefunden, das, was wir aufgestellt haben, das ist sympathisch, aber erlaubt gleich, sich zurückziehen in Gesprächsräume, wo man auch die Tür zutun kann. Es muss nicht alles Open Space sein bei uns. Wir haben einfach auch zu viel Treffen mit Leuten, die eine gewisse Privacy als Grundvoraussetzung mitbringen. Und so haben wir versucht, ein gutes Mass für beides zu haben, dass die Leute in der Gruppe Open Space zusammen sind, die zusammengehören. Trading zum Beispiel ist etwas, die IT ist zum Beispiel etwas, Legal Compliance ist etwas, sogar das Management leistet sich einen Gruppenraum, damit wir auch ein bisschen in der Führung Sachen sofort austauschen können. Das ist mehr wertvoll. Es ist manchmal ein bisschen laut, manchmal wird auch hitzig debattiert, aber das ist netto eben sehr kreativ und besser. Und so würde ich sagen, haben wir ein ausgewogenes Mass zwischen sympathischem Empfang, aber erlaubt Privacy. Und dort, wo wirklich Open Space muss sein, den geben wir, indem wir die Office-Räume so gestaltet haben, dass es einfach Sub-Open Spaces gibt. Und IT ist so eins, Legal Compliance ist so eins. Und wir haben auch ein Zutrittssystem, du wirst es nicht glauben. Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Daten auch vertraulich behandelt werden und so kann nicht jeder in alle Offices gehen. Also ja, auf diese Sachen habe ich vielleicht ein bisschen traditionell Wert gelegt, aber nicht alles, was traditionell ist, ist schlecht. Es hat ein paar gute Sachen und ich würde sagen, das Geheimnis vom Erfolg, going forward, ist das Beste aus der Tradition und das vielversprechendste aus der Zukunft zu pflücken.
Wenn du von Zukunft redest, im Moment hat der Kryptomarkt eine Kapitalisierung von rund 220 Milliarden Dollar. Wie sieht der Kryptomarkt in circa 10 Jahren aus? Oder sagen wir in 10 Jahren? Kapitalisierung, was denkst du?
Ja, also da würden wir natürlich auch nicht mehr von Milliarden reden. Millionen, Milliarden, Billionen ist, glaube ich, das nächste auf Deutsch. Muss ich immer wieder selber. Die Trillions, also da durchaus Vervielfachungen äußerst denkbar. Und jetzt ist aber die grosse Frage, was tun wir denn da genau rechnen? Und ich glaube, einer von den Buzzwords, die du viel gehört hast, sicher ist die sogenannte Tokenisierung. Also die Kryptotechnologie tut sich quasi als Ummantelung von bestehenden Assets auch anbieten, um damit eben den erleichterten Austausch auch möglich zu machen. Und das läuft ein bisschen unter dem Schlagwort Tokenisierung. Also aus einem Stück Gold machst du ein Krypto-Token, sodass das Gold irgendwo im Tresor liegen kann, aber wir können das miteinander leicht austauschen. Wir haben ja selber auch so etwas gemacht, den sogenannten Krypto-Stutz. Wir haben auf der Ethereum-Plattform mit einem Standard, das Ding heisst ERC20, das ist einfach eine Art, ja, einfach ein Standard, sage ich jetzt mal, der Krypto, der Cash Schweizer Franken auf Blockchain gebracht, dem kannst du auch Tokenisierung sagen. Und so, dass wenn du ein Wallet hast, das den ERC20-Standard unterstützt, sprich das Krypto-Token kannst transferieren von einem Phone aufs andere, von einem Wallet aufs andere, dann läuft das alles unter dem Stichwort Tokenisierung. Und jetzt ist auch da wieder, musst jetzt nicht ein Genie sein, vorauszusehen, dass die Technologie sich immer weiter verbessert und damit die Idee, was könnten wir denn schon noch kryptografisch ummanteln und damit tokenisieren. Auch da ist dann nachher fast beliebig, was der Wert kann sein, der dargestellte Wert. Oder? Und da gibt es Bestrebungen aus unserem Haus mit unserem Verwaltungsrat Lucius Meisser, der ganz stark eben die KMU-Shares sehr viel leichter handelbar sein und austauschbar sein. Ist alles noch kompliziert und alte Welt. Und papierbasiert, Gesetze sind sehr stark immer noch getränkt vom früheren Wert Papier. Oder? Und das ist mit der Tokenisierung ist das im vollen Gang. Und es läuft ja jetzt auch gerade eine Vernehmlassung. Die ist jetzt natürlich unterbrochen worden wegen Corona, aber es ist gerade noch gestartet bei den verschiedenen Kommissionen in Bern. Das sogenannte Rahmengesetz oder Mantelgesetz zu der DLT, Distributed Ledger Technology, wo genau diese Sachen, Rahmenbedingungen, weiter so erleichtern. Und auf dieser Basis ist Milliarden, wird man verabschieden und richtig auf Deutsch Billionen gehen. Viel mehr kann ich dir nicht voraussagen. Aber die nächste Grössenordnung ist ein fair guess.
Gut, aber wir reden von Billionen. Wir werden nicht mehr im Milliardenbereich drin sein.
Ist meine starke Überzeugung, ja. Und ich meine, ja, es ist ja ein Zeitchen her, wo der Kryptomarkt 1 Milliarde ist. Dann war, glaube ich, nur Bitcoin involviert. Jetzt ist die Summe aller irgendwo geschätzt bei was auch immer. Schnell nachschauen. 200 hast du gesagt, oder was hast du gesagt?
Ja, 220. Zwischen 220 und 230, irgendwo da drin.
Ja, es verändert sich eben ständig. Ja, genau, 237 gibt es, wenn ich auf eine von den berühmten...
Also gar jetzt schon. Oh,
ja,
ist aber recht aufgegangen.
Ja, heute. Es ist auch unser Interview. Also ich schaue gerade das Ding an. Die letzten 24 Stunden etwa 7-8% gestiegen, querbeet. Es muss an unserem Interview liegen.
Also, wenn ich glaube, meinen ersten Ether gekauft habe, war es glaube ich, bei 10 Milliarden. Gewesen. Jetzt sind wir bei wie viel? 240, yeah. 230 yeah. Milliarden. Ja.
Ja, genau. Ether ist ja gerade ein schönes Beispiel. Der hat ja einen unglaublichen Wertsprung gemacht und hat sich dann wieder müssen ein bisschen domestizieren und ist jetzt wieder auf dem Wert zurück. Und das zeigt ja, das ist ja ein bisschen typisch für neue Technologien, sagt man so in aller Regel, ja. Ja, also mein Best Guess ist, wir verlassen die Grössenordnung in den nächsten paar Jahren. Wenn wir das nicht würden, auch stark glauben und unterstützen, dann würden wir allenfalls auch nicht weiterarbeiten. Aber Banklizenz und unser Ausbau und auch, wir sind übrigens in der ersten Kapitalrunde von der Firma J, oder? Wir haben mit 100'000 Franken angefangen, stell dir auch vor. Und no joke, oder? 100'000 Franken ist eingezahlt worden. Und wir haben erarbeitetes Eigenkapital Ende 19 jetzt auditiert von Grant Thornton von 54 Millionen. Erarbeitet. Das ist für Schweizer Verhältnisse eine Geschichte. Und wir haben so viele Ideen, dass wir einfach sagen, mit dem Gewinn, den wir erarbeiten, können wir so viel machen, wie man eben kann. Und haben uns jetzt auch entschieden, wie auch andere, hast du gelesen, im Markt eine Kapitalrunde zu machen. Im Gegensatz zu ein paar anderen ist das die erste. Und wir haben ja das Privileg, dass wir langjährige Partner haben und interessierte Kunden, die mitmachen wollen. Und von dem her schauen wir da eben sehr zuversichtlich in die Zukunft. Aber das Underlying, sage ich immer, das Underlying ist natürlich die Überzeugung, dass der Kryptomarkt erst am Anfang ist. Und bis jetzt haben wir recht gehabt. Es ist immer, eigentlich immer wieder neu und weiteres und besseres und ausgereifteres
gekommen. Darf ich fragen, wie dein persönliches Portfolio aussieht?
Ja, selbstverständlich. Natürlich nicht so, wie ein Portfolio sollte aussehen. Viel zu viel Krypto.
nicht sehr diversifiziert.
Ja, doch. Also, ich darf sagen, ich habe ja das Glück gehabt in meinem Leben, dass ich 2008 den Nassim Taleb kennengelernt habe. Das ist der Autor vom Buch Black Swan. Du kannst ihn dann auch immer wieder erfrischend und weniger erfrischend auf dem Tweet haben, wenn du ein bisschen Bashing willst oder sonstige freche Sprüche. Aber Fakt, er hat mich sicher diszipliniert in der Zeit und hat hat mich dazu geführt, dass ich so ein bisschen den Satellitengedanken hatte. Also möglichst einen guten Core Safe Assets. Nur ich sage dir, hey, das Problem ist nicht Risky Asset, sondern, aber das ist ja eine abendfüllende andere Diskussion, wie mache ich die korrekte Asset Allocation? Also die erste Antwort ist, es gibt eigentlich grundsätzlich kein Grundrezept, außer diversifizieren, der Rest ist spezifisch. Aber jetzt in meinem Fall war es halt so, weil ich früher interessiert war und mit einem rechten Betrag eingestiegen bin, hat sich das Krypto einfach extrem entwickelt. Und so hat es jetzt ein bisschen Überhand genommen. Und ich bin jetzt noch nicht der, der es verkauft, im Gegenteil, ich bin jetzt der klassische Hodler. Believer, aber ein bisschen mehr, weil ich habe mich doch mit vielen Stunden jetzt, mit ganz gescheiten Leuten, mit Leuten, die so viel gescheiter sind als ich, dürfen stundenlang zu diesem Thema unterhalten und aufklären. Und ich muss ehrlich sagen, mit jeder Erkenntnis mehr, die ich habe zum Krypto, desto mehr bin ich firm, man könnte noch ein bisschen mehr machen. Aber das ist kein Advice, das ist meine persönliche Situation erklärt, nur dass wir da klar sind zusammen.
No financial advice. Ich habe heute noch eine neue Rubrik dabei. Sie heisst, oder ich nenne sie, «The Personal Influencer». Welche Person auf deinem Weg hat dich am meisten beeinflusst, respektive hast du am meisten gelernt für deinen Weg?
Also prägend ist sicher, sind meine Eltern. Es ist also ein Pärchen. Unterschiedlicher können sie nicht sein, aber von beiden habe ich einen Haufen gelernt. Dank dem, dass sie so unterschiedlich waren, habe ich vielleicht gerade im Stereopack dürfen Sachen mitnehmen, die mich bis heute begleiten. Und along the way habe ich immer wieder prägende Figuren kennengelernt. Ich erinnere mich an meine erste Indienreise, wo ich irgend so einen Wanderprediger irgendwo in der Nähe von Kalkutta durfte begleiten. Das ist bis heute unvergesslich. Stell dir irgend so einen leicht buddhistisch aussehenden, ärmlich daherkommenden Wanderprediger. Und ich habe über eine Woche mit dem verbracht. Das sind so Sachen, die du nicht mehr vergisst, auch was du erlebst along the way. Ich habe aber auch im Geschäftsalltag das Privileg gehabt, immer wieder auch Mentoren dürfen zu haben, die streng waren. Extrem streng sogar zum Teil. Wo ich aber jetzt rückblickend, weil ich es überlebt habe, muss sagen, habe ich nur gut gelernt und mitgenommen. Und die letzte faszinierende Persönlichkeit, also eben Taleb habe ich schon erwähnt, Ray Kurzweil auf der Technologieseite, grosser Mann, ist sicher auch der, wo ich zum ersten Mal den Niklas Nikolaisen getroffen habe. Und meine erste tiefe, der Gründer, und wo ich als eben Novize zum Krypto mit dem geredet und vor allem fasziniert ihm zugelassen, hat das auch zum Beginn von einer Beziehung geführt, die mich bis heute prägt. In seinem Denken, in seinen sehr differenzierten Betrachtungen, wo wir uns eben ähnlich sind, tief finden. Nach aussen sehen wir nicht ganz gleich aus. Ich habe ein bisschen kürzere Haare, er hat ein bisschen längere Haare, er hat ein bisschen einen dänischen Akzent, ich habe ein bisschen einen berndeutschen Akzent. Also man sieht nur Unterschiede. Aber er hat eine enorm differenzierte Art, wie er sich Sachen überlegt. Und ich habe das extrem gerne und habe das vermutlich auch ein bisschen. Und von ihm kann ich jeden Tag eigentlich viel lernen. Und wir tun uns da auch ergänzen. Und das ist eben auch ein bisschen das Geheimnis von der Bitcoin Swiss. Er hat seinen massiven Beitrag und ich tue jetzt auch meinen Beitrag geben. Und zusammen sind wir sicher auch wieder mehr als Summe. Und das ist natürlich faszinierend und für das bin ich sogar extrem dankbar. Ich werde es sogar so formulieren, dass ich along the way nicht eine prägende Figur hatte, sondern immer wieder die Chance hatte. Ich denke auch an meinen Bergführer, der mich aufs Matterhorn geführt hat, um noch ein bisschen die Abenteuer, die verwegen genug war, mich dort rauf zu begleiten und zu führen. Und das sind Leute, die ich in der Tiefe durfte kennenlernen, die ich, wenn ich auf mein Leben schaue, jetzt persönlich, nur ein Wort habe, ich bin tief dankbar.
Klingt gut. Kommen wir noch zu den abschliessenden Gretchenfragen. Hat der Bullrun schon angefangen oder nicht?
Er ist im Gang.
Und also wir sind drin?
Ja, mittendrin. Und das letzte Maximum werden wir als wird überholt. Das ist für mich ziemlich klar.
Danke vielmals, Arthur, für das Gespräch. Ist sehr, sehr spannend gewesen. Es ist sicher eins von diesen Gesprächen, wo wir wahrscheinlich noch eine Stunde, zwei oder noch länger weitermachen, weil es einfach so, so viele Details in diesen Themen drin hat, wo komplex sind, aber auch sehr spannend. Ich danke dir ganz vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche euch extrem viel Erfolg. Und ich hoffe, dass Cryptocurrency weiterhin erfolgreich ist und vor allem noch viel erfolgreicher wird.
Danke vielmals. Dir auch für die Gelegenheit. Hat mich gefreut und gerne ein anderes Mal.
Jimmy Jim Podcast. Decode the Buzz.